Enken und Alo,
ja, die haben derbe Themen.
Enken und Alo, was dich bewegt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Was dich bewegt. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr Lust habt zuzuhören.
Du bist heute gut drauf. Ich glaube, du bist genervt, weil du heute nicht raus konntest auf dem Balkon und nicht in den Himmel gucken.
Das ist richtig. Ich musste heute zum ersten Mal die Tageslichtlampe rauszaubern, weil wir strömenden Regen haben.
Aber wirklich strömenden.
Genau. Zudem haben wir auch noch ein Gerüst davor. Das heißt, man kann auch nicht diesen Trick machen mit, ich mache die Balkontür auf
und setze mich einfach an die Kante.
An die Kante und versuche irgendwie in den Himmel zu luschern, weil dann sieht man einfach nur Stahl. Und ja, gut. Also war heute das erste Mal, wo die Tageslichtlampe raufkam. Der Bad Boy da und
ja, und das ist so ein bisschen in dem Wissen, so dass das jetzt...
weiß ich nicht, irgendwie hat mir so mittel gefallen.
Die nächsten 6 Monate gucken wir jetzt in die Lampe statt in den Himmel. Herrlich.
Ja. Schönen guten Morgen.
Das Gesicht. Ja, also 6 Monate vielleicht nicht ganz.
Ticken aber übertrieben, aber...
Genau, wie wir haben gerade durch Zufall Rezensionen gesehen bei Apple... sag mal schnell, Apple Podcast App. Ja. Weiß ich nicht, das haben wir irgendwie noch nicht so richtig drauf, dass da Menschen auch, ich glaube bei Spotify auch öffentlich kommentieren können und so weiter, weil wir so viele
Kanäle
betreuen, dass wir, dass das ist irgendwas, was total hinten übergefallen ist und da war alles so witzig. Drei Sterne, super Podcast oder toller Podcast oder irgendwie sowas, aber ich verstehe nicht, wie es sein kann, dass die nicht zählen können, so nach dem Motto. Sie haben gesagt, seit September 21 bis jetzt sind 4 Jahre und es sind nur 3,5.
Ja.
Also 3 Sterne vergeben.
Wegen kann ich rechnen.
Genau. Aber sonst waren da ganz viele Liebe, eine ganz schlecht, auf keinen Fall ganz schlechte Empfehlung gab es, auf keinen Fall eine Empfehlung gab es auch einmal, aber der Rest war sehr, sehr lieb und sehr liebevoll. Darüber freuen wir uns natürlich.
Vielen herzlichen Dank.
Ja, wirklich. Und wer Lust hat, ich glaube, es ist eine gute Sache, Sterne zu vergeben. Und
das hilft uns, glaube ich.
Ich glaube auch, weil mehr Leute dann den Podcast finden, die vielleicht uns nicht von Instagram kennen oder so.
Und nicht abgeschränkt sind von unseren Rechenkünsten.
September 21.
Ja, jetzt stimmt es ja sogar, aber die Rezension ist halt ein halbes Jahr alt.
Ah, deshalb, okay. Ja.
Genau. Also das stimmt, was die Person sagt, aber da haben wir wahrscheinlich ein bisschen aufgerundet, aber ja gut, also das geht nicht.
Okay. Ja, genau, dafür gibt es 2 Punkte Abzug von 5. und ansonsten war ich total überrascht davon, dass viele Menschen sich die Zeit nehmen, da liebe Sachen hinzuschreiben. Voll cool. Wir freuen uns darüber. Also wir haben heute das hat uns heute Morgen total gefreut. Nach der Tageslichtlampe.
Ja.
Ein schönes Erlebnis.
Ja, das stimmt.
Wir sprechen heute über den No Stress September. den ich so getauft habe, für meine Instagram Reels Challenge, soll das nicht heißen, sondern einfach nur ein Thema, weil es uns so wahnsinnig schwer fällt, so ganz ohne Thema, finde ich immer, fällt es irgendwie wahnsinnig schwer. Und wenn man so ein bisschen was hat, woran man sich langhangelt, dann ist es einfacher. Ja, dann ist es irgendwie einfacher, sich dazu Sachen auszudenken, als jeden Tag zu überlegen und zu sagen, was sage ich heute. Mhm. Und ich fand das ein ganz schönes Thema für Back to School, ist das ja so ein bisschen. Also es ist ja so ein Rhythmus, wenn man Kinder hat, dann lebt man den. Also wir leben den seit, welche Klasse ist das Kind? 12. Ja. Nicht, dass einer wieder sagt, wir können nicht rechnen.
12 Jahren.
Ja. Dass das Jahr natürlich so durchgetaktet, nicht nur mit Geburtstagen und mit Weihnachten, sondern eben auch mit nach dem Sommer und dann fängt die Schule wieder an.
Und dass du gestern beim Elternabend eine Liste gekriegt hast, wo uns im Prinzip die Termine für 25 und 26 schon mal klargestellt wurden.
Ja, richtig, so. Genau.
Alles das sind für, übrigens ihre Daten hier.
Ja, aha, und danke. Wann, richtig verrückt, wann die Abi-Entlassungsfeier ist. Und das ist, das ist wirklich krass, kann man, das ist... Das muss ich noch prozessieren.
Ja, das habe ich auch noch nicht so ganz.
Das war erst gestern Abend und ja. Das ist richtig, richtig verrückt, wenn man sich vorstellt.
Und dann ist sie fertig.
Ja, genau, sie geht dann nicht mehr zur Schule. Ah. Aber genau, dieser Rhythmus, Menschen, die das auch so, deren Realität das so ist, die werden das bestimmt nachvollziehen, dass eben dieses Gefühl von und dann geht der Alltag los. Es ist wirklich so wie so ein Cut. Das eine Schuljahr ist zu Ende, dann kommen die großen Ferien, das ist dann eine lange Pause, es ist ein total anderer Alltag und dann startet der Alltag wieder und der ist natürlich immer gekoppelt mit und jetzt kommt der Herbst. Also das gehört natürlich so ein bisschen zusammen.
Aber ich aber glaube, dass das nicht nur die Kinder sind, sondern einfach auch dieses, der Sommer als Cut auch ohne Kinder und dann wieder arbeiten sozusagen. Also das ist jetzt nicht nur Kinder sozusagen, sondern ich habe das auch mit Kunden und Kundinnen, die sagen, der Sommer war lang und so und jetzt ist wieder und das nervt.
Ja, aber und das ist aber so witzig, warum wir das empfinden, dass wenn ich Schulkinder habe, dann verstehe ich den Cut sozusagen und ich weiß, dass ich das früher auch so empfunden habe. So nach dem Motto, jetzt geht der Ernst des Lebens wieder los, weil der Sommer vorbei ist, weil man einfach anders lebt und andere Dinge macht und zwar vielleicht eben nur 2 Wochen Urlaub hatte in der Zeit,
wenn überhaupt. Aber der Sommer ist vorbei, ist so ein Gefühl von, so, und jetzt ist auch quasi Weihnachten und dann kommen die ersten Lebkuchenwitze und jedes Jahr früher.
Nee, so, und dann kommt,
Werbung gesehen, bei Edeka kommt doch jetzt. Mit nein, es ist nicht früher, bevor einer meckert, geilstes Ding, Lebkuchen und so. Bevor einer meckert, nein, es ist nicht jedes Jahr früher.
Wie lustig, Also ich bin ganz sicher, dass sonst im September nichts in den Regalen liegt.
Ja, das war stark.
Ja, genau. Deshalb fand ich eigentlich so diese Überschrift für September ganz gut, weil das Gefühl von jetzt wird es stressig, jetzt fühle ich mich gestresster, weil es dunkler ist, weil es die ungemütliche Jahreszeit ist, weil in der dunklen Jahreszeit mehr Menschen... sich depressiv fühlen oder wenig Antrieb haben, müde sind, keine Lust haben, rauszugehen und so weiter.
Die meisten Menschen werden dasselbe Problem haben wie ich. Früher oder später werde ich irgendwann eine lange Hose anziehen müssen. Ich habe jetzt wahrscheinlich seit 3-4 Monaten keine lange Hose angehabt.
Ja.
Aber der Zeitpunkt wird kommen und ich denke, da fühlen viele mit mir.
Das glaube ich auch. Da sehr viel.
Gestern war es fast so weit, dann bin ich trotzdem bei Regen mit kurzer Hose rausgegangen.
Okay. Nee, also ich glaube auch, das ist das Problem der meisten Menschen, dass sie eine lange Hose anziehen müssen.
Ich möchte das nicht.
Wir wollen aber ja hier, also ich kann es total nachvollziehen, es tut mir sehr leid.
Das ist sehr lieb, dass du da so ein total authentisches Verständnis für mich hast. Ja.
Nein, ich weiß ja wirklich, dass es dich stresst.
Ja, tut es. Ja. Aber ich weiß auch, dass ich der Einzige auf der ganzen Welt bin. Insofern ist okay.
Ich glaube nicht, dass du der Einzige auf der ganzen Welt bist. Ja. Da gibt es bestimmt noch mehr Menschen.
Noch zwei.
Jetzt haben wir es.
Jetzt haben wir es. Also, falls jemand noch das Problem hat, er möge sich bitte melden, damit ich mich nicht so alleine fühle.
Genau. Also, deshalb gab es so ein bisschen die Überschrift für die Konzentration auf wenig Stress. Was kann ich machen, damit ich nicht so viel Stress empfinde, wenn ich ohnehin schon Stress empfinde in dieser Zeit.
Eine und deswegen Phase. Ist dieser Challenge-Gedanke auch wichtig, dass es das genau nicht ist, weil Challenge heißt ja auch noch on top sozusagen.
Genau.
Nee, das nicht.
Ja. Genau, das war die Idee. Und das Erste, worüber wir sprechen wollen, ist nicht so, dass wir da noch nie drüber gesprochen haben, aber es ist trotzdem, glaube ich, immer wichtig, nochmal das einzuordnen und unter diesem Aspekt sehr deutlich zu sagen, dass das Erste, was man angucken muss, wenn man nachhaltig, ernsthaft, langfristig über dieses Thema sprechen will, sind die körperlichen Voraussetzungen.
Ja, genau. Also jetzt nicht nur die akuten im Sinne von Essen, Trinken, Schlafen, sondern du musst in der Lage sein, deinen Alltag zu leben. Dafür brauchst du eine bestimmte Menge Kraft, eine bestimmte Menge Ausdauer und diese ganzen Neuroskills, also wir hatten jetzt zum Beispiel ganz groß das Thema Gleichgewicht. Das ist was Menschen überrascht. Wenn jemand einen schlechten Gleichgewichtssinn hat, dann ist er permanent gestresst, weil sein Körper sich nicht im Raum positionieren kann. Wenn er sein Gleichgewicht auftrainiert, was recht schnell geht, werden die Stresswerte messbar besser. Mhm. Das Gleiche gilt für jemand, der ein schlechtes Kraftmuster hat oder schlechte Muskulatur, der aber trotzdem seinen Alltag leben muss, der sich durch seinen Alltag bringen muss, der wird weniger gestresst sein, nicht nur, weil Krafttraining eine positive Wirkung hat, sondern weil er mehr Kraft hat, sein Leben zu leben, literally, weil die Treppe für ihn halb so schwer ist. Mhm. Und das macht einen Unterschied. Mhm. Das gilt auch für Ausdauer. Genau, das heißt, diese Voraussetzung, wenn jemand, soll ich das sagen, mit Watt oder so? Ja, ne?
Ja.
Also man braucht eine bestimmte Wattzahl sozusagen, um sein Leben gut leben zu können. Das heißt also die Frage, wenn ich mich auf einen Ergometer setze, wie viel Watt pro Kilogramm Körpergewicht kann ich fahren? Das heißt, wenn ich 80 Kilo wiege, kann ich eine halbe Stunde entspannt mit 160 Watt, 2 Watt pro Kilogramm Körpergewicht fahren. Das ist so ein bisschen die Voraussetzung, um sein Leben gut leben zu können. Mhm. Wenn man das nicht kann, dann stresst einen das Leben. Nicht, weil man da außer der Puste gerät, sondern weil man einfach irgendwann um die Mittagszeit nicht mehr kann, weil man keine Energie mehr rangekarrt kriegt. Und dann den Rest des Tages aber doch durchstehen muss, dann wie beim Auto, falls Menschen zuhören, die noch Schaltung fahren können, einen Kickdown machen muss, einen Gang runterfahren muss, runterschalten muss und die Maschine richtig hochdrehen, dass es dann, okay, der 15 Uhr Kaffee, jetzt nochmal doppelt, jetzt nochmal richtig, Schuss Zucker rein und dann geht's los. Mhm. Und das ist, weil das System schon seit 3 Stunden nicht mehr kann und man aber trotzdem
muss.
Weiter muss.
Ja. Naja, weil man im Job sitzt und nicht einfach aufstehen genau. kann und sagen, so, ich habe jetzt meinen Mittagstief, tschüss.
Ja, genau.
Ich gehe jetzt nach Hause,
ja.
Ich habe keinen Bock mehr.
Ja. Genau, das heißt also, diese körperlichen Voraussetzungen muss man irgendwie angehen. Ist jetzt natürlich aber nichts, wo man sagt, das senkt jetzt mein Stresspegel jetzt, sondern das hebt ihn vielleicht eher im Sinne von Scheiße. Ich habe immer noch nicht meine Ausdauer geregelt. Ich habe immer noch nicht genug Kraft aufgebaut, um endlich entspannt zu sein. Das ist ja eigentlich auch irgendwie...
Ja, und ich glaube, das ist ein total wichtiger Aspekt, weil das ist was, wo wir ganz oft so einen Knoten sehen sozusagen oder so eine Falle. Wenn ich anfange mit systematischem Training, Krafttraining, Ausdauertraining, dann kann ich das nicht oder also die meisten Menschen können das nicht in einer akut sehr stressigen Phase,
ja.
weil Training Stress ist für den Körper ja. und dann kann es sein, dass ich einen kompletten Shutdown habe, weil mich das komplett überlastet. Also ja. man muss da schon sehr genau hingucken, zu sagen, okay, es kann nicht, also ich kann jetzt nicht gerade, keine Ahnung was, mich getrennt haben, umgezogen sein, einen neuen Job angefangen, statt sonst was für grundlegende Entscheidungen und dann so und jetzt fange ich an mit systematischem Training. Ist so, ja. Warte mal ganz kurz. Einmal ganz kurz klarkommen, einmal ganz kurz das Gefühl haben von, ich kann spazieren gehen, ich kann mich bewegen, ich kann auch Fahrrad fahren und so weiter, aber systematisch in Ausdauer- oder Krafttraining einzusteigen, wäre schon schlau, dass das in einer Situation ist, die jetzt nicht kompletten Overload habe. Ich arbeite
das
am Tag...
Das macht erstmal schwächer.
Genau. Klar. Ich arbeite am Tag 17 Stunden und weiß gar nicht, wie ich heiße. Mhm. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Mhm. Und das ist aber natürlich manchmal so, dass man dann denkt, ah ja, nee, ich muss jetzt aber was ändern, weil es so stressig ist, dass dann sowas auf der Hand liegt, weil irgendjemand sagt, ja, aber das tut mir so gut und Training ist auch für die mentale der Gesundheit. Der
das über Jahre aufgebaut hat.
Genau.
Natürlich, ja.
Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, weil dann kommt diese Abwertung da rein, dann hat man gestartet, dann merkt man, es funktioniert nicht und dann geht diese Kaskade los von ich bin so scheiße, nicht mal das kriege ich auf die Reihe, wieso kriege ich das nicht hin und so weiter.
Ja, genau. Das heißt, warten, bis ein bisschen Kapazität ist und als langfristiger Plan, aber als akute Intervention funktioniert das nicht.
Ja, so genau. Und es muss möglich sein, es einzubauen. Und dann ist natürlich die Frage, okay, also das, was ich jetzt gerade gesagt habe, häufig hat man diesen Impuls, so jetzt muss es sein.
Jetzt erst recht, genau.
Wenn ich sowieso gerade
auf die Hälfte.
Wenn ich sowieso gerade eine Veränderung durchmache, so ne, und ja. jetzt fange ich auch an, ja. irgendwie jetzt bin ich in eine neue Stadt gezogen und jetzt ja. fange ich auch an und so weiter. Hatte ich jetzt ein paar Situationen in den letzten 2-3 Wochen, wo ich dann gestoppt habe und gesagt habe, okay, stopp mal eben.
Kunden,
ja, genau. Kurs, ja. Wir müssen woanders anfangen und dann müssen wir das einbauen. Selbstverständlich ist es das Einzige, man kommt nicht drumherum, es gibt keinen anderen Weg. Ich muss diese Kraft und ich muss diese Ausdauer aufbauen, damit ich langfristig das ein Leben leben kann, was mir entspricht. Aber, aber es muss, der Einstieg muss so sein, dass es verträglich ist, weil ansonsten haue ich mich einfach nur drüber. Mein Lieblingsbeispiel ist, als wir umgezogen sind mit dem Studio, das erste Jahr war...
Es war also, absurd.
Genau, es war absurd. Da
habe ich kein Training hingekriegt, obwohl ich sozusagen auf den Hanteln geschlafen habe,
genau.
also mehr oder weniger, und es ging trotzdem nicht.
Genau, ja, genau. Und ich habe überhaupt gar nichts gemacht.
Ja. Vielleicht auch ein spannender Punkt, den, wo ich weiß, dass der häufig nicht durchgeht sozusagen. Im Training ist man nicht in Topform, sondern im Training ist man permanent geschwächt durchs Training. Das heißt also, sobald man nicht völliger Anfänger ist, ist es so, dass man trainiert und noch nicht völlig regeneriert ist von der letzten Einheit, aber die nächste Einheit schon draufkommt. Das heißt, man ist immer in einem geschwächten Zustand. So machen Sportler das sozusagen. Und dann zum Wettkampf trainiert man, je nach Sportart, so lange, wie es eben sein muss, nicht, damit man dann zum Wettkampf vollständig regeneriert ist. Was ich damit sagen will, ist, dass Training einen nicht stärker macht, sondern schwächer.
Ja.
Und natürlich ist es so, dass jemand, der jetzt seit Jahren trainiert, der ist für seine Verhältnisse auf 60-70%. Diese 60-70% können aber viel stärker sein als jemand, der nicht seit Jahren trainiert. Aber es ist trotzdem eine akute Schwächung. Immer. Es sei denn, man trainiert nicht. Dann erholt man sich vollständig und dann hat man einmal volle Power. Was auch natürlich dann wieder umgekehrt ein ganz witziger Effekt ist. Ich habe trainiert und ich hatte leichte Schmerzen und war nicht wirklich fit. Und dann habe ich aufgehört zu trainieren, dann ging es mir besser. Du so, ja. Ja, klar. Das ist aber kein Konzept. Das geht so nicht weiter. Du hast einmal volle Regeneration, bist dann quasi wettkampfbereit und dann sinkt es natürlich langsam wieder.
Ja.
Also so.
Dann kommt die nächste Trainingseinheit.
Genau.
Ja.
Ja.
Der zweite. Oh.
Ah, was ist denn da?
Nee, gar nichts.
Achso, ich dachte, wir wären
Krümel in der Tür. Es ist kein Krümel in
der Tür. Achso, so ist es, okay.
Der zweite Punkt, über den wir heute sprechen wollen, zum Thema Stress, was wir auch vielleicht schon mal gemacht haben, aber sozusagen nicht im Bezug darauf, glaube ich, ist, dass man sich natürlich noch andere Aspekte des Lebens angucken muss, wenn man die körperlichen Voraussetzungen angegangen ist. Und in der Vorbereitung habe ich überlegt, sozusagen, wie man das am besten formulieren kann. Und ich würde sagen, der Satz, der es sagt, ist, dass ich authentisch leben muss. Das ist natürlich, genau, das ist so wie so ein Poesiealbumspruch irgendwie auf so einem Kalender, Abreißkalender auf dem Klo. Das bringt einem halt gar nichts, ne? Was bedeutet das? Und doch haben wir irgendwie, ich habe es aufgeschrieben, weil es in Ermangelung an anderen Worten, es gibt nichts, was genau das sagt. Und damit meine ich, wenn wir uns die Bewusstseinsebenen angucken, dass wir ja die meiste Zeit eben nur uns ungefähr 5% bewusst haben von uns selber und wir, um ein glückliches und ungestresstes Leben zu führen, brauchen wir so viele wie möglich der Anteile, die uns nicht bewusst sind. Und wenn ich all das kennengelernt habe, was mir nicht die ganze Zeit bewusst ist, dann kann ich das so annehmen, wie es ist. Und das große Problem der modernen, weiß ich nicht, Social-Media-Psychologie, ist, glaube ich, das Gefühl, dass die Überschrift immer die Selbstoptimierung oder die Änderung ist. Ich muss irgendwas verändern, ich muss mein Mindset ändern, ich muss das lernen, ich muss das verbessern, ich muss das, keine Morgenroutine und Dankbarkeitstagebuch und ich weiß nicht was machen. Und ich würde sagen, das, was drüber steht, ist, ich muss mich kennenlernen. Und wenn ich mich kennenlerne, dann kann ich mir die Seiten angucken, die ich ganz toll finde und die Seiten, die ich vielleicht nicht so toll finde und sie trotzdem akzeptieren, wie sie sind, weil ich aus mir selber nichts rausdoktern kann. Ich kann anderen nichts rausdoktern, aber ich kann auch aus mir selber nichts rausdoktern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen so diese Verschiebung, die in dieser Selbstoptimierungswelt da irgendwann passiert ist.
Aber ich glaube, dass das hart missverstanden wird, das mit dem authentisch sein, Alina. Also, okay. Weil ich glaube, authentisch sein wird in dem Kontext einfach nur verstanden als echt sein. So im Unterschied zu fake. Der ist authentisch. Okay. Ah nee, der ist fake. Und darum geht es ja nicht. Das habe ich erst durch dich verstanden. Sondern es ist sozusagen, tust du Dinge, die dir entsprechen? Mhm. Weißt du überhaupt, was dir entspricht? Mhm. Das meinst du damit?
Ja.
Genau, ich glaube, das versteht keiner. Also, oder wenig. Oder okay. Nur Leute, die schon mit dir coachen oder wie auch immer. Weil authentisch sein heißt, du bist nicht fake. Und gegenüber anderen so tun, als ob.
Okay.
Ja, du so geiler Blick. Was zum
Fick gehen die Leute wirklich, da? Hä? Ich verstehe.
Das ist das, was die Leute meinen. Authentisch sein heißt, wenn du jetzt jemanden hast auf Instagram, der sagt, hey, heute ist ein geiler Tag und wir laufen hier rum und heute machen wir Party und trainieren und dann optimieren wir uns selbst, dann wäre fake. Und authentisch wäre jemand, der sagt, du, pass auf, mir geht's heute total scheiße und deswegen so.
Okay.
Und du redest über was ganz anderes.
Anderes. Ja. Naja, also das gehört natürlich wahrscheinlich am Ende dazu, aber genau, ich meine damit, jetzt wissen wir nicht, ob man das hört, die Dacharbeiten haben gerade wieder angefangen.
Schön.
Ich meine mit authentisch sein, dass ich mein Leben lebe in dem Wissen, wie ich bin.
Ja.
Das meine ich mit authentisch sein.
Ja, okay.
Also nicht irgendjemandem gegenüber nicht ehrlich zu sagen, wie es mir geht.
Genau, das ist das, was
ja, man versteht. Ja, genau, oder? Das gehört irgendwie ja auch dazu. Aber
sich selbst gegenüber letztlich.
Genau, aber wollte ich gerade sagen, weil das ist der Unterschied. Ja. Der Unterschied ist, ich muss mich kennenlernen und dann muss ich mir selber gegenüber authentisch sein.
Ja.
Und nicht in dem Versuch hängen bleiben, zu sagen, also ich wäre aber gerne so und so.
Genau.
Und jetzt mache ich mich auf den Weg, so und so zu werden. Und genau. Versuche durch Selbstoptimierung und Mindset-Veränderung.
Und ich bin vollkommen auf deiner Meinung, dass das ist, was mit Abstand am meisten Stress verursacht.
Ja.
Das permanente Versuchen,
ja,
anders zu sein, als
man ist.
Man ist, als es mir entspricht, sozusagen.
Und, genau, und mich dabei abzuwerten.
Genau.
Ja.
Ganz genau.
Ja, der Versuch ist
immer noch nicht so. Ja. Und deshalb bin ich scheiße und das macht den größten Stress.
Ja, genau.
Und es bleibt, also das Ding ist, dass die meisten Leute es immer einfach zuschreiben, sagen so, ich bin so gestresst, weil mein Job, weil meine Frau, weil irgendwer ist krank, weil bla. Ja. So, aber das Eigentliche ist das.
Naja, genau, weil wenn ich eine Situation habe und das ist sozusagen das Gegenextrem, also ich habe irgendeine Situation und die ist sehr stressig, weil... weiß ich nicht, jemand ist krank, im Pflege. Job ist viel los, ich muss mich um meine Eltern kümmern, denen es nicht gut geht oder wie auch immer.
Kind, egal.
Dann habe ich, dann ist sozusagen das Gegenextrem dieses, ja, wenn ich dann machen würde, was ich eigentlich will, dann würde ich nur noch auf dem Sofa sitzen und gar nichts machen.
Ah.
Ja. Also das ist dann die Gegenreaktion ganz oft im Coaching.
Was jemand sagt.
Was jemand dann zu mir sagt. Okay, und sagt, ach so, ja, aber wenn ich, ja, das ist ja Quatsch. Ich kann ja nicht authentisch sein.
Ah.
Weil wenn ich jetzt authentisch wäre, dann würde ich mich jetzt hinsetzen und gar nichts mehr machen.
Ja.
Ja.
Okay, genau. Verstehe. Okay, das verstehe ich.
Und da ist dieser Knoten, dass das natürlich immer schon aus der Entlastungssituation kommt, zu sagen, ja klar, also dann mich ins Bett zu setzen und die Decke über den Kopf zu ziehen, was jetzt total verständlich ist. Aber dieser Punkt, das anzugucken und zu sagen, ja, es ist wahnsinnig stressig und es ist richtig scheiße und ich kann jetzt mal einen Moment nehmen und akzeptieren, sozusagen mich angucken und sagen, es tut mir leid, dass du in dieser Situation gerade bist und dass es so viel ist. Stattdessen,
sich selbst gegenüber.
Genau. Stattdessen sagen wir, ja, musst dich halt ein bisschen mehr anstrengen, dann würdest du die Situation besser lösen können. Ist es eigentlich deine Schuld, dass die Situation so ist?
Die Situation ist super, nur du kriegst es nicht auf die Kette.
Genau.
Genau.
Ja, die Situation ist super, vielleicht nicht, aber ja, ja genau. Ja. Ja, so nach dem Motto, das eigentliche Problem ist, dass du es nicht geregelt kriegst.
Ja.
Und nicht, die Situation ist einfach faktisch scheiße.
Ja. Ja. Was ich auch gelernt habe, ist einfach, also durch dich gelernt habe, ist anzuerkennen, dass man irgendwas scheiße findet. Ist ja, ja. Macht ja auch schon einen Unterschied. Einfach nur zu wissen, A, ich finde das doof, gibt auch schon mal Klarheit im Sinne von, nee, ich muss das eigentlich gut finden.
Ja.
Das macht auch einen Unterschied. Ja.
Genau, ich muss es gut finden oder eben ich muss gut damit umgehen. Also es gibt irgendwie so einen unbekannten Anspruch sozusagen, ich weiß nicht, transgenerational, gesellschaftlich, I don't know, irgendwas, was wir uns selber erzählen, wie man damit umzugehen hat. Mhm. Und da kommt dann ganz oft das Argument, dass andere das richtig gut können. Also ich habe eine Freundin, die hat auch, keine Ahnung was, pflegebedürftige Eltern und die handelt das total super. Oder
bestimmt.
Andere, ja genau, oder andere Leute, also das ist dann so ein bisschen, ja, so ein bisschen fiktiv halt irgendwie so. Also andere Leute handeln das ja auch besser. Also deshalb muss es ja an mir liegen.
Ja.
Und das ist, glaube ich, wirklich eins von den Dingen, die am allermeisten Stress uns verursachen, ist, dass wir permanent uns selber erzählen, dass so wie wir das machen, es nicht richtig ist.
Okay.
Und dass wir entweder sind wir nicht diszipliniert genug oder nicht motiviert genug oder nicht, gehen da nicht mit genug Leichtigkeit ran oder sind im Vergleich zu anderen, kriegen wir das nicht auf die Kette und so weiter. Mhm. Und Spoiler Alert ist natürlich kompletter Schwachsinn. Keiner kriegt das auf die Reihe. Und diese Anerkennung von, das ist eine stressige Situation, nicht ich bin so scheiße, weil ich gestresst bin, sondern das ist eine stressige Situation und die erstmal anzuerkennen als stressige Situation ist der erste Schritt. Der zweite Punkt, der mir total wichtig ist, was auch etwas ist, was wahnsinnig viel Stress verursacht, ist Beziehung zu anderen Menschen, also menschliche Beziehung, weil wir auch da, ehrlich gesagt, denke ich viel darüber nach, wie das dazu gekommen ist, dass es so ist. So richtig kann ich es mir nicht erklären. Ich weiß nicht, ob es schon immer so war. Aber wir führen im Prinzip keine echten Beziehungen mehr, sondern wir führen Beziehungen, die geprägt sind von Anpassung. Und natürlich kann man sagen, okay, das liegt daran, dass ich anerkannt werden will von der Gruppe und dass ich dazugehören will. Und deshalb habe ich irgendwie dieses Gefühl von, ich kann nicht zeigen, was ich eigentlich empfinde oder was mir eigentlich wichtig ist oder was eigentlich mein Bedürfnis ist, sondern ich muss mich anpassen, damit ich von der Gruppe akzeptiert werde. Ist irgendwie total logisch und das sagen auch viele Menschen. Also wenn ich dazu lese, egal ob Bücher oder auch Instagram-Coaches und so weiter, da ist immer dieses, es ist total verständlich, weil evolutionsbiologisch ist es sinnvoll, dass ich mich der Gruppe anpasse.
Dazugehören hilft, ja.
Genau. Was aber eigentlich konträr ist zu, ich empfinde menschliche Bindung nur dann, wenn ich mich zeige und authentisch bin. Das ist ja, das steht ja diametral absolut gegenüber.
Komplett.
Also ist mir das überhaupt nicht klar. Also ich weiß, ich habe beides gelernt, sozusagen, ja, anerkannt irgendwie als Fakt.
Ja.
Und doch macht es in meinem Kopf schon seit, ich weiß nicht wie langer Zeit, nicht so richtig viel Sinn.
Das ist mir nie aufgefallen, das ist komplett diametral, das komplette Gegenteil.
Es macht gar keinen Sinn eigentlich, aber gut. Also wenn man, wie gesagt, alle Menschen, die zu menschlichem Verhalten irgendwas sagen, die sagen eben, dass diese Anpassungsfähigkeit dafür da ist, dass ich überlebe.
Ist klar, ist genau, ja, ja, sicher.
Und trotzdem ist es so, und wahrscheinlich ist das irgendwie der Grund, warum das für viele Menschen so schwierig ist und wir so hohe Scheidungsraten haben und so weiter und so weiter, dass wir eben nicht authentisch, da haben wir das Wort wieder, nämlich so wie wir wirklich sind, unsere Beziehungen eingehen.
Ja.
Weil wir immer das Gefühl haben, wir könnten irgendwie durch unser Bewusstsein beeinflussen, wenn wir irgendwas so und so sagen oder wenn wir irgendwie so und so was zur Schau stellen oder so und so was anbieten, dass die Person, die mir gegenübersteht, das nicht merkt.
Ich habe es ganz lieb gesagt.
Genau, mein absoluter Lieblingssatz. Und auch oft in den, jetzt bei dieser Challenge, bei den Reels ist es wirklich, also absolut unfassbar, weil man das Gefühl hat, dass solange ich darüber spreche, dass ich höre, wie es in echt ist, gehen die meisten Menschen noch mit und sagen, stimmt, genau, wenn mich jemand anschreit, der das nett verpackt, dann höre ich ja, dass der eigentlich was Blödes sagen will. Ja.
Aber umgekehrt nicht?
Aber umgekehrt, wenn ich sage, es ist aber ja auch so, dass wenn ich was sage, dass mein Gegenüber genau hört, was ich sage, habe ich jetzt das Reel gerade gestern oder wann vorgestern gepostet.
Ja. Nee.
Keine Kommentare, keine Likes, kein gar nichts, weil das was ist, worauf wir keinen Bock haben. Weil das natürlich bedeutet, dass ich jedes Mal, wenn ich was formuliere, verstehen muss, und das ist eine große Verantwortung, dass ich nichts kaschieren kann.
Ja.
Ich tue so und ich lebe mein Leben so und denke, ja, ja, das klappt auf jeden Fall. Und vielleicht geht es auch gar nicht anders, weil ich bin konfliktscheu oder ich weiß nicht, was mir Menschen erzählen.
Du hast halt volle Sichtbarkeit auf einmal. Du wirst voll erkannt.
Genau.
Und das ist natürlich was, was man
gar nicht will.
Gar nicht will.
Hat man gar keinen Bock drauf. Nee. Und deshalb diskutieren Leute dann mit mir und sagen, das stimmt aber nicht. Ja. Aber es geht natürlich in die eine und in die andere Richtung. Ja. Und das Krasse ist, dass diese Verantwortung dafür, also ich sage meiner Freundin, ich finde es übrigens richtig, weiß ich nicht, scheiße, wie du deine Beziehung führst oder irgendwie sowas. Mhm. Also ich denke das, ich bin davon überzeugt und jedes Mal, wenn ich die treffe und mit ihr über ihre Beziehung rede, wird die das fühlen. Ob ich das sage oder nicht.
Klar.
Und selbst wenn ich mich anstrenge und sage, ja, ja, ach so, so war das, keine Ahnung, was, wie du sagst, halt nett verpackt, wird sie wissen, was ich eigentlich denke.
Klar.
Und dann ist immer dieses Argument mit Wissen, ja, es kann sein, dass sie es nur unbewusst weiß, in Anführungszeichen, aber sie fühlt es. Und das führt am Ende zu einer Reaktion.
Mhm. Faden verloren. Komplett, aber ja, ja.
Du hast den Faden verloren?
Ja.
Ah, ich habe mich gerade gefragt, warum du nichts mehr sagst.
Ja, nee. Ich folge den Gedanken, alles richtig, aber wo waren wir gerade?
Nein, wir waren bei Beziehung.
Ja, warum das und das so verursacht Stress, wenn man das nicht checkt. Okay, ja.
Naja, es verursacht auf beiden Seiten Stress.
Klar.
Es verursacht bei mir Stress, wenn ich das Gefühl habe, dass, wenn ich spreche, ich die ganze Zeit kaschieren muss, was ich eigentlich denke.
Aha.
Kann ich mir sparen, weil der andere checkt es sowieso.
Ja.
Das ist das Erste. Weil ich ja das Gefühl habe, Menschen machen das ja nicht aus Boshaftigkeit. Ja. Ich sage ja Dinge, weil ich in der Annahme bin, dass etwas, das ihr hilft, das meiner Freundin hilft, irgendetwas, was ich ihr nett sage.
Ja.
So als würde sie nicht checken, dass ihre Beziehung nicht gut funktioniert. Aber das ist halt Quatsch. Erstmal wird sie es sowieso wissen. Und zweitens kann ich gar nichts tun. Das, was ihr helfen würde, wäre, wenn ich ihr eine Frage stellen würde. Oder wenn ich sagen würde, wenn ich Mitgefühl zeigen würde. Oder wenn ich ihr ehrlich sagen würde, was mein Gefühl ist, zum Beispiel. Und auf der anderen Seite verursacht es Stress, weil das ja eine totale Diskrepanz ist. Ich höre was meine Freundin mir sagt.
Ja, und weiß aber, dass es nicht stimmt.
Und fühle aber, dass das auf jeden Fall nicht stimmt.
Ja, okay.
Und dann fühlt sich das natürlich total scheiße an, weil es sich überhaupt nicht nach guter Bindung anfühlt.
Ja. Und das ist dann, wenn es eine Freundin ist, jetzt stell dir mal vor, es wäre der Ehepartner.
Ja.
Das wäre blöd.
Ja, aber deshalb habe ich das Beispiel mit der Freundin gesagt, weil das einfacher ist.
Ah, das ist gut.
Weil mit dem Ehepartner ist es noch viel schlimmer oder mit der Ehepartnerin ist es noch viel schlimmer. Weil auch da dieser Anspruch oder diese Vorstellung, ich weiß nicht, ob wir das alle gelernt haben oder ich bin mir sicher, dass es Zeiten in meinem Leben gab, wo ich das Gefühl hatte, auch das Gefühl hatte, dass das eine richtig gute Idee ist, andere Menschen zu beeinflussen oder ihnen zu helfen oder den Auftrag zu haben, denen mal klar zu machen, sozusagen, was eigentlich Phase ist und wie es eigentlich viel besser wäre. Und das ist halt etwas, was so unfassbar viel Distanz hervorbringt. Ich mache das natürlich, weil ich dann denke, dass die Beziehung sich verändert. Also ja. wenn er nur mal sehen würde, dass XYZ, oder wenn sie nur mal kapieren würde, dass sie nur so und so weniger machen müsste. Und das funktioniert halt nicht. Und deshalb ist das etwas, was Beziehungen total kaputt macht und sich nicht authentisch anfühlen lässt. Und das ist etwas, das ist eigentlich, würde ich sagen, der zweitgrößte Bereich. Das erste ist das, wie ich selber mit mir rede. Hm. Und das zweite ist, wie ich mit anderen spreche, also wie ich meine Beziehung führe. Hm. Und der dritte Punkt, du hast eben schon auf die Uhr geguckt, haben wir einen Zeitdruck?
Wir reden viel, ja.
Okay.
Ja.
Also der dritte Punkt... für den haben wir dann vielleicht nicht so viel Zeit, aber der dritte Punkt ist, dass der Aspekt Spaß und Freude in den meisten Leben, die wir führen, nicht mehr so richtig eine große Rolle spielt. Mhm. Und da sage ich dann vielleicht nur zwei Sachen zu. Also das erste ist, dass er wenig Priorität hat. Mhm. Also wenn man sich das anguckt, wenn man Kinder anguckt, dann ist das was noch eine große Priorität hat und was sozusagen biologisch gefördert wird.
Ja, weil Kinder müssen spielen, damit sie lernen, gute Erwachsene zu werden. Ja, das ist der Witz.
Man gehört. Ja, also das Spielen ist etwas, was ich machen muss, damit sich Hirnregionen ausbilden.
Damit sich Skills ausprägen, damit du dann als Erwachsener gut funktionieren kannst.
Ja.
So, ach so, das ist der Sinn. Ah, verstehe. Das ist im Ernst, das soll so sein. Natürlich ist es so, dass das irgendwie die Funktion ist. Das heißt, über Spielen lernt man Bewegungsabläufe und Hirnregionen und so weiter. Aber der Sinn ist natürlich nicht, dass der Erwachsene dann voll funktionsfähig endlich 14 Stunden arbeiten kann am Tag.
Sondern, ich weiß das, aber das hat man nicht verstanden.
Ah, weil das sollte ironisch sein, sorry.
Das ist dein Humor, deshalb du musst es gleich nochmal erklären.
Okay, sollte ironisch sein, ja.
Okay, gut. Also dass dieser Bereich, der ist überlebenswichtig als Kind und der wird eben, die Priorität wird immer weniger und immer weniger. Und das ist was wir brauchen, um ein glückliches und erfülltes Leben zu führen. Ich brauche Zeiten, in denen nur Spaß und Freude das ist, was sozusagen mich leitet oder der Wert, der bedient wird. Weil ansonsten habe ich, also erstmal ständig schlechte Laune, Punkt 1. Und Punkt 2 ist es so, dass das Gefühl ein Gefühl ist. Und ich kann nicht mir den Zugang zu bestimmten Gefühlen abschneiden und zu bestimmten Gefühlen nicht. Mhm. Also wenn ich versuche, mich abzuschneiden vor den Gefühlen Trauer, Wut, Scham, Ärger und so weiter, dann schneide ich mir auch den Zugang ab zu den guten Gefühlen, zu fröhlich sein, zu Freude empfinden, zu Spaß haben. Mhm. Und es funktioniert nur, wenn ich den Zugang zu Gefühlen offen lasse, dass ich sozusagen die ganze Bandbreite empfinden kann. Und wir haben irgendwie das Gefühl, dass wir das selektieren können, dass ich blöde Gefühle nicht fühle und gute Gefühle dann eigentlich fühlen will. Mhm. Und dann merke ich irgendwann, häufig viel zu spät, dass ich die dann auch nicht mehr fühle. Mhm. Genau. Und das ist super wichtig, dass ich das im Kopf habe, dass das etwas ist, was zum Leben dazugehört. Und das ist was man leider in unserer modernen Welt aktiv einbauen muss und suchen muss und sich einbauen in den Alltag, weil es meistens nicht einfach kommt. Es fliegt nicht so richtig vom Himmel.
Ich finde einen Freund von mir ziemlich geil, der auch ein sehr volles Leben hat, irgendwie drei Kinder und Job und so weiter. Aber der hat sich das erhalten, dass er seit er 20 ist, regelmäßig als DJ auflegt. Mhm. Und es ist nicht so, dass das seine Karriere ist oder so, aber das macht er seit 30 Jahren immer weiter. Und das finde ich schwer bewundernswert, ja. Weil das musst du auch organisieren, das in dem Club dann und so. Also das Klar. ist jetzt nicht, das muss man schon auf die Kette kriegen.
Ja, und das, genau, man muss man
steht
muss
da die halbe Nacht und am nächsten Morgen um 6:30 springt das Kind wieder auf ihn drauf. Also so, schon geil.
Ja, aber es ist etwas, wonach man suchen muss und auch verstehen muss sozusagen, was ist das, was mir Freude macht. Und im Alltag geht das halt wahnsinnig schnell verloren, zu sagen, okay, ja, weiß ich eigentlich gar nicht, es macht mir Freude, wenn die Kinder ihre Geschenke auspacken zu Weihnachten oder irgendwie sowas. Ne? Das ist halt, das funktioniert nicht, sondern es muss was sein, was mir selber Freude macht. Ja. Und das ermöglicht eben einen Zugang zu den unbewussten Anteilen, zu meiner Intuition, Kreativität und so weiter, was ich mir sonst abschneide. Ja. Genau. Okay. Gut. Ja, dann waren das mal ein paar neue Gedanken zum Thema Stress.
Sehr geil. Vielen Dank. Sehr lehrreich.
Sehr gerne. Ah, jetzt, du guckst mich so erwartungsvoll an, aber wir haben jetzt noch Fragen.
Ja.
Okay. Die erste Frage. Seit ein paar Monaten habe ich im rechten Knie an der Innenseite Schmerzen, nachdem ich eine kurze Zeit im Schneidersitz, Meditationssitz oder mit angewinkelten Beinen gesessen habe. Ich habe ansonsten keine Kniebeschwerden und frage mich, wo ich da am besten ansetzen kann. Direkt am Knie, am Fuß oder der ganzen Haltung unterhalb des Knies oder in der Hüftbeweglichkeit, zum Beispiel mit Hürdensitz üben. Habt ihr vielleicht einen Tipp für mich?
Also das kann eine Menge sein, und so, aber der Best Guess ist, dass wenn du irgendwelche Übungen machst, also sowas wie, keine Ahnung, eine Kniebeuge oder einen Ausfallschritt oder irgendwas, oder andersrum, ich würde dir empfehlen, mach einen Ausfallschritt, stell das Bein, das wehtut, nach vorne und dann mach Kreise mit dem Knie, sanft, freundlich und sehr langsam und achte drauf, dass du den Fuß sehr breit stellst, dass die Zehen geöffnet sind und du sehr, sehr viel Druck über den großen Zeh, wenn das Knie nach innen geht, wo dann möglicherweise der Schmerz kommt, und die innere Ferse erzeugst. Das heißt, den Druck auf die Innenkante bringen und auf den großen Zeh ist das, was die Muskeln aktiviert, die das Knie in der Position stabilisieren, in der es dir wehtut. Wahrscheinlich.
Okay.
Ich hoffe, das hilft.
Okay.
Ja, also langsame Kreise, drei in die eine Richtung, drei in die andere Richtung und dann sehr viel Druck über großen Zeh. Und das würde ich zweimal täglich machen, jeweils drei Runden in eine Richtung, drei Runden in eine Richtung und dann mal gucken, wie sich das entwickelt. Kann man jetzt mit Diagnosen reingehen, aber ich würde hoffen, dass dir das vielleicht einfach schon hilft.
Okay. Die zweite Frage ist relativ lang. Mhm. Es geht um meinen Vater und ich muss etwas ausholen. Mein Vater ist 67 Jahre alt und hatte vor gut 30 Jahren hat er durch schwere Krankheit unter anderem ein Auge verloren. Vor 2 Jahren hatte er einen Schlaganfall mit anschließenden starken Nebenwirkungen durch eine zu hohe Medikamentendosis. Seitdem hat er starke Probleme mit dem rechten Bein und beschreibt es so, dass ihm in dem Bein manchmal schlagartig die Kraft fehlt. Infolge bewegt er sich mittlerweile sehr unsicher beim Gehen. Er war bei der Physiotherapie, wo es irgendwann hieß, es wurde alles für ihn getan. Nun geht er nur noch zur Osteopathie und dort heißt es, er brauche Geduld. Mein Gefühl ist, dass er durch die gesamte Situation und auch alles, was in all den Jahren passiert ist, sehr verunsichert ist, sich selber nicht mehr viel zutraut und auch Lebensfreude eingebüßt hat. Alles sehr verständlich. Durch euren Podcast habe ich immer wieder Punkte im Kopf, wo ich mich frage, ob das nicht ein Ansatzpunkt wäre, Gleichgewicht angehen, gerade auch wegen der Situation nur ein Auge zu haben und Krafttraining generell, wie wir immer wieder lernen dürfen, aber auch für die Problematik mit dem Bein. Ich habe überlegt, welchen Weg der beste wäre, zu euch ins Studio komme, vielleicht welche Optionen und so weiter und so weiter.
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau. Also ja, ja, alles. Natürlich hilft Gleichgewicht, natürlich hilft es, das Auge zu trainieren, wenn nur noch eins da ist, dann umso mehr sozusagen. Es ist wichtig, dass das Auge alle Skills beherrscht und so weiter, weil es das alles alleine machen muss. Aber gerade diese Szene, nicht diese Szene, dieses Gefühl von, das Bein bricht mir weg, das gibt es relativ häufig. Und
so plötzlich geht die Kraft weg.
Genau. Und man vertraut dem Bein auf einmal nicht mehr. Mhm. Und
Das liegt meistens an Nerven, die irgendwo gequetscht werden im Verlauf. Das heißt also, oder nicht richtig funktionieren. Und es ist ja so, dass die, also oben ist das Hirn, dann kommt die Wirbelsäule, dann gehen links, rechts Nerven raus aus der Wirbelsäule überall hin. Und da gibt es eine Menge Stellen, wo die möglicherweise nicht glatt durchgehen. Ob das jetzt hinten Ischias ist oder völlig egal. Und wenn die nicht, das sind im Prinzip Schläuche, durch die Signale durch müssen. Wenn dieser Schlauch irgendwo gequetscht wird, dann ist das wie ein Gartenschlauch, der geknickt ist. Und dann kommt kein Signal und dann geht das Bein weg. Das kann sowohl von unten nach oben sein, wie auch von oben nach unten. Und das liegt einerseits möglicherweise an der Position des Beckens, das heißt also, oder an der Gesamthaltung, aber auch einfach am Nerv selbst. Das heißt, es gibt eine Menge Techniken, mit denen man einen Nerv, der zu viel Spannung hat, lockern kann, oder einen Nerv, der nicht genug Spannung hat, unter mehr Zug setzen kann. Das heißt, da würde ich dich gerne ermutigen, da nachzugehen und zu sagen, Nervendehnung, Physio, in dem Fall wäre es übrigens endlich richtig Hüfte, das könnte da wahrscheinlich ganz gut helfen. Oder natürlich, wenn du irgendwie kannst, kommen, aber gerade dieses das Bein bricht unter mir weg Gefühl ist sehr häufig und kann man sehr häufig viel dran machen.
Okay, sehr gut. Dann
war es das für heute.
Yes.
Okay, vielen Dank für all deine geilen Infos. Ich weiß aus Erfahrung, dass diese Punkte wahrscheinlich mehr Stress lindern als alles, was ich da mache. Ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall ist es unglaublich viel und bin dir sozusagen immer dankbar, wenn du das für einen Kunden oder eine Kundin tust.
Ja, ich glaube, es braucht beides.
Wahrscheinlich.
Ja, wahrscheinlich. Genau.
Sehr schön. Gut, dann eine schöne Woche euch. Bis zur nächsten. Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat euch gefallen.
Tschüss, ihr Lieben.